herzlich willkommen zum BVL-Podcast. Ich bin euer Host Boris Felgendreher und mein Gast heute ist Steffen Obermann. Steffen ist Leiter des Zufall Labs bei der Zufall Logistics Group. Das Zufall Lab beschreibt sich als ein physischer Ort, um an der nachhaltig achtsamen Zukunft der Logistikwelt zu arbeiten. So ein Motto innerhalb eines familiengeführten mittelständischen Traditionslogistikers aus Göttingen klingt natürlich spannend und wirft aber auch so einige Fragen auf. Und genau die habe ich mit Steffen diskutiert. Los geht's. Hallo Steffen, herzlich willkommen zum BVL-Podcast. Schön, dass du dabei bist.
Hi, vielen Dank, dass ich da sein darf.
Steffen, du leitest bei der Zufall Logistics Group das Zufall Lab. Das ist so eine Art Innovations Lab. Da geht es um Innovation, da geht es um neue Ideen, da geht es um Digitalisierung, viele, viele spannende Sachen. Ich habe schon eine Reihe an Leuten so von deiner Couleur, also von Leuten, die innerhalb von Traditionslogistikern so versuchen, Innovation voranzutreiben. Das finde ich immer super, super spannend, diese Gespräche. Gerade wenn es um so mittelständische Traditionslogistiker geht. Da ist die Zufallgruppe ja natürlich, das ist ein klasse Beispiel. Ihr feiert 2028 100-jähriges Jubiläum, also ihr habt so einiges gesehen, ihr seid rumgekommen, ihr habt einiges überlebt vor allem auch, deswegen super, super spannend, warum ihr überhaupt jetzt seit 2019, glaube ich, auf diesen nicht Zug aufgesprungen seid, sondern in die Richtung gegangen seid, hey, wir müssen tatsächlich drüber nachdenken, wie wir uns ins neue Zeitalter retten sozusagen, wir müssen Prozesse neu denken, wir müssen über neue Geschäftsmodelle nachdenken und so weiter und so fort. Bevor wir einsteigen, die meisten dürften Zufall kennen, die mit der Logistik zu tun haben, was 100% unserer Zuhörer sind in Logistik unterwegs.
Die Zielgruppe ist klar.
Genau, und wer die letzten fast 100 Jahre nicht aufgepasst hat, der kennt die Zufall-Logistikgruppe natürlich nicht. Aber sag gerne ein paar Eckdaten so, wenn man einordnen kann, wo ihr euch genau seht, was so eure besonderen Spezialgebiete sind.
Ja, mache ich voll gerne. Du hast schon ganz viel richtige und wichtige Dinge gesagt.
Und ein paar falsche Sachen wahrscheinlich auch, aber dazu
kommen
wir gleich.
Ja, ein bisschen falscher, da kommen wir im Gespräch drauf, so die bügel ich dann so um die Ecke rum und stelle es richtig. Was auf jeden Fall stimmt, ist, dass wir ein familiengeführtes Traditionsunternehmen sind. Ich glaube, das kann man so sagen, wenn wir so Workshops halten und fragen, und wer ist länger als 15 Jahre bei Zufall, so, dann gehen fast alle Hände hoch. Das ist schon, und das hat natürlich dann auch was damit zu tun, wie leicht kann man so ein Unternehmen wandeln. Und so als Eckdaten, du hast schon richtig gesagt, wir sind jetzt fast 100 Jahre alt, wir sind familiengeführt. Wir waren früher so ein klassischer Speditioner und haben dann irgendwann noch andere Speditionsstandorte dazugekauft und haben dann irgendwann gedacht, oh, ist nicht eigentlich total schlau, andere Logistikprodukte um die Landverkehre drumherum zu drapieren, sowas wie Kontraktlogistik, See- und Luftfracht, damit unsere Umschlagsläger voll sind. Und das hat voll gut geklappt, deswegen sind wir jetzt auch fast 100 Jahre alt. Und fangen jetzt aber an festzustellen, ja, wir sind aber kein Speditioner mehr, sondern wir sind ein professioneller Logistikdienstleister, der familiengeführt ist. Und das ist so die eine Reise, auf der wir uns bewegen und festzustellen, so okay, die Kontraktlogistik ist auf einmal gleich viel wert wie die Landverkehre. Und oh, guck dir mal den Zoll an, das ist eine deutlich höhere Marge, als du das in Landverkehren erzielen kannst. Und da so das nicht mehr als Beiwerk zu sehen, da sind wir dabei. Wir haben so 2200 Leute, sind in 11 Städten unterwegs. Und die größere Reise, um die es aber eigentlich geht, weil die andere Reise macht, glaube ich, irgendwie ganz viele Spediteure gerade durch, ist die zu nachhaltig achtsamer Logistik, wo es darum geht, gut zu Menschen, gut zur Umwelt zu sein und dabei halt aber auch logischerweise Geld zu verdienen, den Kunden in den Mittelpunkt zu stellen. Und das empfinde ich schon als besonders. Also jetzt hast du schon gesagt, boah, wer die letzten 100 Jahre in der Logistik nicht aufgepasst hat, ich bin halt kein Logistiker, also ich bin jetzt seit 4 Jahren, und ich glaube, dann darf man sich noch nicht Logistiker nennen, seit 4 Jahren in dieser Branche. Das ist meine 5. Branche und für mich, also ich bin wegen dieser Vision hier und ursprünglich nicht, weil ich Logistik so geil finde. Inzwischen muss ich aber sagen, oh, von den 5 Branchen, das ist schon die geilste, in der ich bisher sein durfte.
Ja, irgendwas, was dich überrascht hat, als du zum ersten Mal Kontakt mit der Branche bekamst in der Funktion?
Ja, also ich habe für ein Unternehmen davor mal gearbeitet, da meinte er das, oh, du willst in die Logistik, das ist aber schon ein anderes Niveau und so. Und ich bin hergekommen und fand mehrere Sachen total cool. Es ist eine wahnsinnig herzliche Branche, wo man sich als Mensch ganz doll begegnet und wo Status nicht so viel zählt, ist mein Eindruck im Vergleich zu anderen Branchen. Und da sind Leute mit so viel Herzblut dabei, ne? Das hätte ich nicht gedacht. Also da sind Leute, die sind so mit ihrem Leben Logistiker und die leben mit diesen ganzen Unwegsamkeiten, sowohl, dass der Alltag immer anders ist, als du ihn geplant hast, weil es gibt zwar Prozesse, aber die funktionieren so eh nie, weil der Kunde doch was anderes will. Und die leben mit dieser Tatsache, dass ganz viele Unternehmen, Menschen und die Gesellschaft Logistik als nicht sonderlich wertig ansehen, obwohl es so eine der Grundbedingungen für Wohlstand sind. Und das hat mich überrascht und ich bin so gern hier, ne? Also ich mache noch einen Punkt. Ich wurde aufgenommen in diese Zufallfamilie, herzlich, obwohl ganz viele KollegInnen von Zufall das Zufall-Lab als eine total schräge Sache ansehen. Inzwischen weniger, aber immer noch gut genug. Muss, glaube ich, auch so sein. Aber sie haben halt nicht gesagt, oh, guck mal, da kommt Steffen, der ist irgendwie der neue Leiter vom Zufall-Lab. Ich finde den total schräg, weil ich das Lab schräg finde. Sondern die haben gesagt, ah, Steffen, das ist spannend. Der sieht ganz anders aus, der redet anders, der hat auch was anderes gemacht. Ich lerne den mal kennen. Und packe ihn nicht gleich in die Ecke von dem, was ich irgendwie da schon komisch finde.
Ja, das heißt, du hast es von Anfang an mit aufgebaut, das Zufall-Lab?
Ja und nein. Also wir haben angefangen mit dem Zufall-Lab. Ein Kollege Sven, der früher das Prozessmanagement bei uns geleitet hat, der hat das interimsweise gemacht und hat aber gleich gesagt, boah, ich möchte das nicht leiten. Und der hatte die große Herausforderung, also das Zufall-Lab ist ein physischer Ort. Wir haben eine Spedition gekauft, die pleite gegangen ist, das Gebäude. Haben die umgebaut. Vorne sind Workshop-Räume, hinten sind 5 leere Hallen, sodass wir viel Platz zum Rumprobieren und Fehler machen haben. Und der hat den Laden eröffnet und einen Monat später war Lockdown mit Corona. Von daher kann man sagen, so in seinem Jahr, und da möchte ich nicht mit ihm tauschen, hat er probiert, was aufzubauen, was halt faktisch nicht funktionieren konnte. Und dann haben wir das angefangen, gemeinsam zu machen.
Wie wichtig war es eigentlich, das tatsächlich physisch zu trennen? Das war eine bewusste Entscheidung. Ihr hättet auch sagen können, pass mal auf, wir wollen Innovationen mehr in die Abteilung treiben und da gibt es jetzt Verantwortliche in jedem Verantwortungsbereich beispielsweise oder gibt ja verschiedene Ansätze, ein Unternehmen innovativer zu machen. Ihr habt ja jetzt bewusst dazu entschieden, so ein Lab zu machen, was auch noch lokal irgendwie noch anders, also physisch woanders ist, abgetrennt. Neue Besetzung sozusagen mit dir, mit einer Funktion, die mit der Logistik nicht vertraut ist, vielleicht auch mit dem Team, wo viele Leute mit der Logistik initial nichts zu tun hatten.
Ja.
Warum entscheidet man sich dafür und war das wichtig im Nachhinein, dass es so gemacht wurde?
Ja, also ich finde es total wichtig. Ich sage jetzt nicht, dass jeder Logistiker oder jedes Unternehmen das so braucht. Ich kann es deswegen sagen, wir lassen uns an 2 Stellen von der Uni begleiten. An einer Stelle, wo wir jetzt gerade unterwegs sind, gucken uns an, was macht ein Fancy Lab in Berlin, das wirklich ganz weit weg ist von der operativen. Was machen wir, die ja um die Ecke sind? Also das Hauptgebäude ist 3 Minuten zu Fuß weg. Und es gibt einen Logistiker, der hat ein Lab direkt an der Uni. Der hat sich 3 Lehrstuhlmenschen gekauft, klingt total böse, deren Arbeitszeit bezahlt und gibt nur Daten rüber und testet das fallweise, was die bessere Lösung ist. Und da lass uns begleiten, um zu gucken, was hilft am meisten. Und jetzt kommt der Punkt, wo du am Anfang meintest, du hast schon irgendwie Blödsinn erzählt. Ich rück's ein bisschen gerade, weil es war nicht wirklich Blödsinn, aber wir stehen halt nicht nur für Innovation, sondern auch für Veränderung. Es gibt eine spannende Studie, die zeigt, dass Unternehmen schneller sterben als früher. Und es gibt 2 Sachen, die dafür sorgen, dass Unternehmen lange leben. Und das ist das Ziel von so einem familiengeführten Unternehmen, wie wir es sind. Das ist einmal die Veränderungsfähigkeit erhöhen im Unternehmen und die Innovationsfähigkeit. Und wir machen beides. Und das sind 2 sehr unterschiedliche Sachen. Weil Veränderungsfähigkeit heißt ja, ich nehme das, was da extern auf mich draufkommt und komme damit klar. Und Innovation ist, das Alte über Bord schmeißen und was ganz neu denken. Und das sind 2 sehr verschiedene Sachen, wenn man das sich im Detail anguckt. Weil das heißt zum Beispiel, wie machen wir bisherige Management-Meetings oder Team-Meetings oder Lernsachen anders als bisher und nehmen das auf, was da von außen kommt, versus wir bauen gerade einen digitalen Zwilling fürs Umschlaglager. Das ist ganz anders gedacht. Und das Spektrum ist also ein bisschen größer. Und ich glaube, es ist total wichtig, um auf deine Frage zurückzukommen, dass wir nah dran, aber weit genug weg sind. Wir beschreiben das immer mit, wir sind nah dran, aber nicht drin. Das heißt, wie so auf so einem Tellerrand mit heißer Suppe. So, wir laufen auf dem Rand lang, wir spüren die Hitze der Organisation und das Reiben und wie anstrengend das ist. Können das aber nicht komplett fühlen und lassen uns da nicht reinsaugen, aber wir verstehen es. Aber gleichzeitig sind wir noch weit genug weg, um zu sagen, diese Frage zu stellen, wieso machen wir das eigentlich so? Und der Grund, das haben wir schon immer so gemacht, zählt halt nicht. Und deswegen glaube ich, dass das massiv relevant ist, aber das mussten wir über die 4 Jahre auch erst lernen. Die ersten 2 Jahre haben wir das falsch gemacht. Falsch, ich weiß nicht, ob das richtige Wort ist, aber so, dass es nicht zum Erfolg geführt hat. Und sind da jetzt, dass wir ein Problem nehmen, was die Organisation hat und mit Zukunftsmethoden lösen und nicht, wie wir es vor 2 Jahren noch gemacht haben, dass wir so gebetsmühlenartig von der Unternehmensvision gesagt haben, hier müsst mal alle nachhaltiger werden. Das hat gut funktioniert.
Ja, das ist spannend, diese Gratwanderung, die du da beschreibst, weil du kannst ja auch Gefahr laufen, wenn du das übertreibst. Ne? Du kommst dann mit so einem neuen Lab beispielsweise daher und dann kommt jemand, der mit der Logistik nichts zu tun hat, der noch irgendwie anders aussieht, hast du es ja selber gerade beschrieben.
Ja,
keine Ahnung, du jetzt nicht, aber der ist der tätowierte Typ, der total hip aussieht und dann redet auch noch von Achtsamkeit. Ne?
Genau.
Das ist ja ein Begriff, den du eben benutzt hast, der so ein bisschen rausgestochen ist bei mir, den ich gleich notiert habe hier, weil... Also wenn du in der Logistik ankommst und sprichst über Achtsamkeit, dann hast du erstmal, dann werden erstmal die Augen gerollt. Ist ja tatsächlich so, ne?
Ja, 100 pro. Ja.
Und diese Hürde musst du erstmal überwinden, beziehungsweise du musst diesen Balanceakt hinbekommen zwischen wir sind anders, wir sind neu, wir treiben irgendwie auch Veränderungen voran, aber wir sind nicht so anders, dass wir ein Fremdkörper sind und ihr könnt euch mit uns nicht identifizieren. Sag doch bitte was zu, wie diese Gratwanderung gelungen ist. Oder ob sie dir vielleicht ja, gelungen vielleicht genau. Auch, ja, ist. Ja, also hat nicht so richtig funktioniert.
Also ich glaube, da das hängt davon ab, welche Kollegin oder welchen Kollegen du fragst, ob das funktioniert hat. Zum einen gebe ich dir recht. Ne? Also da kommst du plötzlich mit Sachen, wo die Leute denken, Alter, was will der hier? Das ist weit weg von unserer Realität. Ich glaube aber, dass wir an ganz vielen Stellen richtig gut erfolgreich sind. Ich habe so ein paar Beispiele, die für mich so einen Beweis antreten. Ich mache die beiden. Wir haben ein Startup gegründet, Logimate heißt das. Wir machen so für Instagram-Influencer und Direct-to-Consumer, das ist eine Unterkategorie von E-Commerce, machen wir Fulfillment. Und bei dem Projektstart war ein Bereichsleiter von uns aus der Kontraktlogistik dabei, weil du brauchst ja ein Team, was Expertise hat und hey, Logistik-Expertise ist bei uns nicht da, sondern bei den Kollegen. Und jetzt sind wir halt nicht, die sagen, oh, man sollte am Anfang mal über seine Gefühle reden, wie man so da ist, damit man weiß, ob man gut drauf ist oder nicht. Sondern wir fangen halt einfach an und wir machen einfach. Und wir haben halt angefangen und gesagt, so, sag mal jeder einer, wie der Tag bisher war, damit wir wissen, ob du heute scheiße drauf bist oder gut. Fachausdruck wäre Check-in dafür, so aus dieser neuen Arbeitswelt. Sagen wir natürlich nicht. Und so nach anderthalb, zwei Monaten Projektarbeit meinte der Bereichsleiter bei uns aus der Kontraktlogistik, Alter Steffen, weißt du was? Nicht gleich wie Rakete in so ein Meeting reinstarten, sondern kurz checken, ob jeder okay da ist, ist echt das gut, ne? Das nehme ich mal mit in meine Bereichsleiterrunde. Du denkst dir so, yay, also das ist Achtsamkeit an der Stelle, weil es kann ja sein, dass jemand ein echtes Thema hat. Das kann beruflich oder privat sein, aber deswegen total reizbar ist oder total glücklich. Und das so als simples Beispiel. Ein anderes Beispiel ist, bei meiner Onboarding-Starttour bin ich rum und hatte so Fragen für mich, um Leute kennenzulernen. Habe einen Kollegen kennengelernt und meinte so, was muss ich machen, um es in den ersten Wochen zu verbocken? So, das war eine von meinen Standardfragen. Und dann meinte er so, oh, du bist halt kein Logistiker, das ist von
Anfang an schwierig. Der hat gesagt, du bist schon auf einem guten Weg. Der hat gesagt, du bist schon auf dem besten Weg dahin.
Also du startest schon mit Scheißvorzeichen. So, ne? ich habe schon richtig oft Scheiße in dem Podcast gesagt, ich probiere es weniger zu machen. Auf jeden Fall meinte der, das hat aber auch zwei Jahre gedauert, meinte er so, weißt du was, Steffen, ich bin voll froh, dass du da bist. Und ich glaube, das geht ganz viel über persönliche Beziehung und Bindung und über die Wertschätzung von dem Jetzt, weil wir machen einen geilen Job. Und ich bin ja nicht da, weil ich sage, wir müssen lauter Sachen anders machen, weil wir es bisher nicht gut gemacht haben, sondern ich komme ja hin und sage, die Welt dreht sich, da gibt es so schöne Studien mit siebenfacher Geschwindigkeit als vor zwei Generationen oder drei. Und das heißt, die Rezepte, die bisher geholfen haben, klappen nicht mehr. Und wir müssen da anders denken und wir müssen uns auf andere Sachen einstellen. Und das geht nicht mehr, indem wir Dinge machen, die früher mal geklappt haben oder das adaptieren können, sondern indem wir Sachen ausprobieren und gucken, funktioniert es oder funktioniert es nicht. Und es betrifft auch nur einen Teil vom Unternehmen. Also ne, niemand will, dass so jemand wie ich Buchhaltung oder Gehaltsabrechnung mache. So, das geht voll in die Hose. Aber so bei bestimmten Parts auf jeden Fall. Und jetzt ist die Logistik ein ganz schwieriger Bereich, um achtsam zu sein. So, ne? Können wir auch gerne noch tiefer einsteigen. Auf jeden Fall sehe ich auch, das ist was anderes als eine Softwarebude, die irgendwie 30% Marge macht. Da kannst du anders achtsam sein.
Ja, ständig unter Stress, Deadlines, Margendruck. Also
es fängt damit an. Simpelstes Beispiel, du kannst kein Homeoffice machen. An manchen Stellen, du kannst ja manchmal nicht mal aufs Klo gehen, wenn du es gerne möchtest.
Ja.
So, ne? Du kannst auf einem Umschlagslager, da sind irgendwie keine 130 Tore offen bei minus 10 Grad draußen und du bewegst dich ja nicht, du stehst auf so einer Ameise 10 Stunden lang. Wie willst du denn da darüber reden, New Work zu machen? So, ne? Können wir für später aufheben, probieren wir auf eine ganz andere Art, als das irgendwie ein Startup tun würde oder, keine Ahnung, irgendein großer Konzern wie Bosch, Siemens und Co. Aber wir probieren das auf eine coole Art.
Ja, hinzu kommt bei euch noch, also bei allen Logistikunternehmen, du hast halt die Operative, die Leute tatsächlich da im Lager was bewegen, Gabelstapler fahren, LKW-Fahrer und so weiter, Umschlag machen und so weiter und so fort. Du hast aber auch die Administration, ne, wo Leute in der Tat noch in Cubicles sitzen und am Laptop arbeiten, die nochmal eine ganz andere Arbeitswelt ja auch irgendwie durchleben, ne, mitmachen.
Ja, genau. Und ich finde, man muss sich angucken, dass Logistik eigentlich ein total unfairer Job ist an vielen Stellen, weil du Arbeitsbedingungen hast, die du nur ganz schwer ändern kannst. Und da machen wir es zum Beispiel jetzt so, und das ist für uns New Work auf der Halle am Ende, weil du kannst halt nicht sagen, oh, wir richten uns nach deinen Bedürfnissen aus, wir können aber die Arbeitssituation verbessern. Und wir können dafür sorgen, dass Leute nicht Energie lassen bei der Arbeit, sondern eher Energie bekommen. Und dann haben wir sowas gemacht, wir haben mit einem Startup zusammen Körperbelastungstests gemacht. Und haben halt geguckt, welcher Gabelstapler von unseren ist am rückenfreundlichsten. Und wir kaufen jetzt noch die rückenfreundlichen Gabelstapler. Und das finde ich, das hat ganz viel mit Achtsamkeit zu tun und ganz viel mit Wertschätzung und mit Nachhaltigkeit den Menschen gegenüber. Und das liegt nicht daran, weil wir irgendwie jedes Jahr ab diesem Jahr 400.000 Menschen netto, also Migration mit rein, den Arbeitsmarkt verlassen. Das ist eine Stadt wie Bonn, das muss man sich überlegen. Jedes Jahr hört eine Stadt wie Bonn auf zu arbeiten, weil dann kommen Leute nicht mehr gerne in Logistik. Das heißt, du musst mit deinem wichtigsten Asset, klingt sehr unmenschlich, aber mit deinem wichtigsten Schatz, den du hast, und das ist der Mensch, weil man so schwer digitalisieren und automatisieren kann in unserer Branche, musst du echt pflegsam umgehen. Und das hat ganz viel mit Achtsamkeit zu tun.
Ja. Wird das denn bei euch von der Unternehmensführung, ist ja ein familiengeführtes Unternehmen, auch vorgelebt, wenn du Begriffe wie Achtsamkeit beispielsweise benutzt? Ist das auch dieselbe Terminologie und dieselbe Denke, die von der Unternehmensspitze vorgegeben wird? Oder ist es bewusst irgendwie von euch so getrieben?
Ich glaube, wir haben da wahnsinnig viel Glück, weil Peter gehört halt einfach der Laden.
Ja.
Und das Wort nachhaltig achtsame Logistik ist nicht meins, das ist seins. Also das ist unser Unternehmenszweck. Und ich glaube, ich bin natürlich eine Spur extremer als er in diesen Gedankenwelten, ist auch mein Job, weil, also Zufall soll ja nicht werden wie das Lab, dann hätten wir einfach einen Fehler gemacht. Und wir müssen in der Extreme sein, dass sich Leute das abschneiden können, was für sie funktioniert, weil wir halt nicht uns anmaßen können, sagen, das, was wir machen, so muss es sein und so ist richtig, sondern wir sagen, das ist die Bandbreite, du kannst bei uns dir was abgucken, wir können dich begleiten und können gucken, was für dich passt, alles wird nicht passen. Und der Part mit nachhaltig achtsam in der Logistikwelt unterwegs sein, ist von ihm. Genauso People, Planet, Profit, also diesen Einklang zwischen Mensch, Natur und Kunde, / Gewinn hinzubekommen auch. Wir sprechen aber doch eine Dolle andere Sprachen.
Ja. Mhm. Aber trotzdem interessant und trotzdem irgendwie speziell, weil ich meine, die mittelständische Logistik ist geprägt von alten Haudegen, ne?
Also die auch.
Die jetzt mit Achtsamkeit jetzt und vielleicht auch sogar Nachhaltigkeit jetzt nicht so viel am Hut haben, ne? Das ist halt auch die andere Seite der Medaille.
Total. Und das kommt ja, also Hierarchieleiter von oben bis nach unten. Als ich zum ersten Mal, meine erste Logistikmesse war die Logistics Summit. Und ich dachte so, boah, laufen die hier alle in blauen Anzügen und Jeans rum? Krass. Und ich war da halt so, wie ich halt rumlaufe irgendwie, ne? In, keine Ahnung, Jeans und Sweatshirt. Und dann habe ich einen kennengelernt, der meinte, oh, das ist hier, das ist schon ein bisschen wie Freizeit, ne? So leger bin ich selten auf einer Messe rumlaufen. Der so, wow, okay, das ist krass. So, ne? Und geht aber auch bis runter bei uns auf den Bock. Wir haben Fahrende, die sagen, wenn ihr mir so ein E-LKW unter den Hintern setzt, dann kündige ich, weil ich bin Fahrer geworden, um 500 PS zu fahren und nicht irgendwie so ein Auto.
Aber das Vorurteil, weil ich höre eigentlich immer nur Leute, die mir sagen, pass mal auf, damit ich das erste Mal auf dem E-LKW saß, da ich will gar nichts anderes mehr. Das ist eigentlich so die Story, die ich höre. Aber du hast immer Leute, die sagen, komm,
wir haben genau die Leute, also wenn du unseren, den fragst, den Kollegen, so wie ist das für dich? Und dann meint er so, weißt du, was total geil ist? Ich habe plötzlich eine definierte Mittagspause, weil der muss laden. Also meine Mittagspause geht nicht mehr dafür drauf, weil ich irgendwie beim Kunden warten muss, bis der einen Stapler an Land kriegt. Sondern die Route musste umgeplant werden. Ich komme mittags wieder zurück zur Niederlassung und dann muss der eine halbe Stunde laden. Das ist meine Mittagspause. Ich kann auf, in Anführungsstrichen, mein Klo gehen. Ich kann irgendwie mehr Essen in der Mikrowelle warm machen. Mega geil.
Aber auf den Stapler muss er trotzdem noch warten, ne? Beim Kunden oder nicht?
Muss er, ja, genau. Aber das ist ja ein
zusätzlich,
Punkt, Das ist ja ein Punkt, wo du als Unternehmen sagst, geben wir für das, was wir davor haben, nämlich gut zu Menschen und gut zur Umwelt sein, geben wir dafür Teile unseres Gewinns ab. Und da sagen wir als Unternehmen und Peter an allererster Stelle ja. Mhm. Weil uns ist völlig klar, dass wir da nicht 1:1 rausgehen können oder dass wir plötzlich lauter Kunden haben, die für Nachhaltigkeit bezahlen wollen oder dafür, dass wir unseren Mitarbeitern Dämpfungseinlagen in die Schuhe reintun. Dafür will keiner bezahlen. Mhm. Und dann als Inhaber zu sagen, ich habe das verstanden und das ist mir was von meiner Marge wert. So, boah, deswegen bin ich als Steffen bei Zufall.
Mhm. Okay, jetzt haben wir das sehr, sehr etabliert, wie ihr denkt, aus welcher Richtung ihr kommt. Lass uns mal ein bisschen konkret werden, wie ihr tatsächlich konkret arbeitet, vielleicht auch damit angefangen, wie ihr zu Anfangs gearbeitet habt, was eigentlich so die Vision war, wie ihr vorgehen wolltet und ob es da entscheidende Veränderungen gab im Laufe der Zeit. Ihr habt mir gerade erwähnt, 2019 seid ihr angefangen, also jetzt hier 6 Jahre seid ihr am Start. Habt jetzt einiges an Erfahrung gewonnen und habt wahrscheinlich auch das eine oder andere Mal vielleicht ein bisschen die Richtung geändert. Dafür lass uns da mal mit anfangen, was überhaupt so der Plan war, wie ihr ans Werk gehen wolltet und wie das heutzutage tatsächlich aussieht.
Der Plan war radikal anders.
Okay. Und zwar habe ich den richtigen Instinkt gehabt.
Genau. Es hat damit angefangen, dass der Ort hier eigentlich ein nicht zugänglicher Ort für alle Kolleginnen war. Also am Anfang ist ja, da dürfen dann nur diese krassen Innovationsprojekte rein. Also normaler Meetingort wird das hier nicht, auch wenn er direkt um die Ecke ist und so sich schön anfühlt. Und das haben wir gleich zu Anfang geändert. Und das hat echt lange gedauert, bis Leute hierher gekommen sind mit ihren eigenen Themen. Also wir hatten letztes Jahr 2200 Leute, also Menschen im Zufall-Lab. Und das hat ganz lang gedauert, diese Hürde abzubauen und hat natürlich dazu beigetragen, dass Leute das noch schräger fanden, weil das noch mehr Nebel und geheim war, was hier wohl passiert. Und ich bin mit dem Job angefangen, da hieß es, ja, und dann kommen unsere Produktverantwortlichen mit geilen, innovativen Ideen und dann, Steffen, musst du nur diese Innovationsprojekte durchziehen. Auf faires Halber, bisher war noch kein Produktverantwortlicher im Lab mit einer Idee.
Okay.
Wir haben alle Ideen, die dann irgendwie dazu gekommen sind, das ist nicht das Thema. Aber deren Job ist gerade, das geilste Produkt im Jetzt zu bauen. Und die steigen halt morgens nicht ins Auto und hören irgendeinen innovativen Logistik-Podcast, sondern die sind in einem Kundeneskalations-Call, weil der Kunde halt vorgeht. Und das ist auch richtig so. Aber das für uns zu lernen und zu sagen, okay, die kommen nicht mit tollen Ideen, dafür haben die überhaupt gar keine Kapazität, dafür haben sie gar keine Zeit, sich darum zu kümmern, das hat ein bisschen gedauert. Und dann haben wir Folgendes gemacht, es war nicht, dass wir rumgesessen hätten, so ein bisschen was hatten wir schon zu tun, waren damals ja auch ein kleineres Team, jetzt sind wir irgendwie 7 mit mir, 8 Leute, damals waren wir irgendwie so zu 2,5 und haben angefangen und haben verschiedene Logistik-Startups angeguckt und sind in verschiedene Innovationskooperationen reingegangen und haben festgestellt, boah, gibt es eine krass verrückte Logistikwelt der Zukunft. So, wo ganz viele junge Menschen an digitalen Lösungen arbeiten, die aber auch ganz weit weg von der Logistikrealität sind und noch nie in einem Umschlaglager oder in einer Halle waren, bauen aber krasse digitale Sachen. Und da diese Brücke zu bauen, war bei uns der erste Punkt, wir beschreiben das so ein bisschen als geh dahin, wo die Energie ist. Das heißt, wir haben coole Sachen gefunden und haben so in die Organisation, ins Unternehmen reingerufen, hey, wir haben das und das gesehen, können wir das gebrauchen? Will das mal jemand ausprobieren? Mhm. Und dann haben sich die ersten gemeldet. Und ich glaube, so eines von den Geheimrezepten, die wir haben, ist, dass das Zufall-Lab ist finanziell finanziert durch die Produkte. Heißt in der Folge, dass wenn jemand was mit uns ausprobieren will, das nicht mehr in seine aktuelle Deckungsbeitragsrechnung reinrechnen muss. Also wenn ich irgendwie, keine Ahnung, ein neues Gerät ausprobieren will oder wir haben jetzt auf der einen Halle mit KI automatisiertes Volumenmessen eingeführt und mit dem Startup die KI umgebaut, das muss da halt nicht die Halle bezahlen, das bezahlt das Lab. Die Halle muss nur den Mut haben, das ausprobieren zu wollen und okay. mit uns halt unter die Hallendecke und den Scanner da dran, mit Panzerband dran packen, um es zu machen und sagen, okay, liebe Fahrende, kann sein, dass ihr mal am Anfang ein bisschen langsamer durchfahren müsst, damit wir gucken, wie die Kamera reagiert und so. Aber nur diesen Mut müssen sie mitbringen. Den Rest bezahlen wir. Der wurde bereits vom Unternehmen bezahlt. Also es ist ja nicht so, als wären wir ein Profit Center. Aber du musst als Bereichsleiter, der ja sehr darauf achten muss, dass er nicht zu teuer ist, muss halt nicht mehr dieses Ausprobieren bezahlen. Das war ein weiterer wichtiger Punkt, damit sie Sachen ausprobiert haben und mutig waren. Was, ja, können wir halt einfach mal ausprobieren, gucken, was rumkommt. Irgendwie der Steffen erzählt spannende Dinge, machen wir. Das war
also separates Budget und dann also genau. als Forschungs- und Entwicklungsbudget sozusagen behandelt.
Das genau. Also ich würde es als Veränderungsbudget sagen. Also wir kosten, kann ich auch transparent sagen, so, ne, wir kosten 1 Million Euro im Jahr mit allem drum und dran. Und da können wir frei dafür darüber entscheiden, wie wir das, da haben wir großes Privileg. Ne? Da können wir frei darüber entscheiden, wie wir das einsetzen. Und das heißt, das war so der zweite große Punkt, nachdem wir öffnen mal das Lab. Der dritte große Punkt kam dann, weil wir am Anfang so weit weg von der Organisation waren. Also wir haben ganz viel nicht verstanden, was die bewegt und sind irgendwie mit Sachen angekommen, die so weit in der Zukunft liegen, dass das für die überhaupt nicht verständnisvoll war. Wir sind mal mit einem Sprinter rumgefahren an allen Standorten, um so ein paar Sachen zu zeigen. Und dann meinte ein Kollege von mir, sag mal Steffen, wann kommt das, was ihr macht, bei mir auf der Halle an? Und dann stand ich da, für mich war es total unangenehm. Ich so, ich weiß nicht, ob das überhaupt ankommt.
Das ist der ultimative Reality-Check,
ja,
ne?
Wenn genau. Also, und dann meinte ich, in 5 Jahren oder so. Inzwischen kommt das bei denen auf der Halle an. Aber das war für mich so ein großer Wendepunkt zu sagen, okay, können wir uns mal angucken, nicht, wo ist das Zielbild, mit können wir alle irgendwie shiny nachhaltig und so sein, sondern was beschäftigt die jetzt und können wir mal mit ihren aktuellen Problemen dafür sorgen, dass sie einen Schritt in die richtige Richtung gehen, nämlich in die vom Unternehmensleitbild, um zu sagen, wie können wir dein Problem denn auf achtsam nachhaltige Weise lösen? Und dann ist zum Beispiel ich habe einen hohen Krankenstand auf der Halle, das könntest du ja auch darüber lösen, dass du variable Gehälter bezahlst, dass du immer kommst, dass du irgendwie Abmahnungen schreibst, was auch immer. Du kannst es aber auch lösen, indem du sagst, können wir mal Tests machen, was dich gesünder macht. Und dahin zu gehen und selber auf die Halle zu gehen und nicht zu warten, dass sie zu uns kommt, das war einer der größten nächsten Schritte. Und das betrifft nicht nur die Halle, das betrifft zum Beispiel die Niederlassungsleitung, die ich jetzt irgendwie seit 1,5 Jahren in ihren 2-monatlichen Meetings begleite, moderiere, wie auch immer man das ausdrücken möchte, um zu sagen, so können wir das mal auf eine Art machen, die viel mehr kollaborativ ist, die viel mehr aufeinander eingeht, die viel mehr das Gesamte denkt und die tatsächlich was bewegt. Und ne, darf man sich nicht vorstellen, als wäre das so blumig und Larifari, sondern Das ist sehr konkret, wo nachher auf Post-its steht, wer macht was bis wann und können wir mal bitte, und das wird nachgehalten und so, das ist viel weniger Gelaber, als das früher der Fall war. Und das hat auch was damit zu tun, weil wir gehen mit der Zeit der Leute achtsam um, dass tatsächlich was passiert und dass sie sich wirksam fühlen. Mhm. Zusätzlich zu fancy Digitalkram, logischerweise. Mhm.
Was ich jetzt noch nicht ganz verstanden habe, ist, du hast eben beschrieben, dass ihr schon so ein recht enges Verhältnis oder einen sehr, sehr guten Überblick über das habt, was in der Startup-Welt unterwegs ist, das sozusagen aufnehmt und dann in die Organisation treibt, um zu gucken, wer denn Interesse hat an bestimmten Themen.
Korrekt.
Ist das der Ansatz? Weil der andere Ansatz drumherum wäre ja, das ist ein bisschen Hit und Miss, weil wenn ihr kein gutes Verständnis davon habt, welche Probleme eigentlich existieren, sondern nur mit Technologien und Lösungen kommt, dann wird auch nicht unbedingt ein Schuh draus. Man muss ja die beiden irgendwie gut zusammenbringen. Und da hilft es manchmal nicht nur, wenn man irgendwie eine tolle Idee an die Wand wirft und guckt, wer die Hand hebt.
Genau, das ist der vierte Schritt.
Okay.
Den haben wir vorletztes Jahr im November gemacht, dass wir da hingegangen sind und gesagt haben, okay, wir sind jetzt in der Lage, und im Nachgang klingt das alles so schlüssig, ne? Also währenddessen hat es das total komisch angefühlt und unsortiert, und haben gesagt, eigentlich müssen wir doch hingucken, wo ist unser Problem, und es ist ja total egal, wie die Lösung aussieht, und es ist auch total egal, wo wir anfangen, wir müssen unser Problem lösen, und wir glauben halt, dass man sich mit seinen Problemen sehr doll auseinandersetzen muss, weil es total egal ist, ob ich jetzt Variante A, B oder C an Software, an Dienstleister, an anderen Prozess nehme, ich muss halt mal anfangen, und da, wo wir drin Experten sind inzwischen, ist eine möglichst niedrigschwellige Lösung haben, dass man easy starten kann und nicht ein Riesenprojekt draus macht, sondern kleine Schritte irgendwie macht. Mhm. Und das heißt, wir sind jetzt an dem Punkt, dass wir diese Startup-Welt gut kennen, und das braucht es auch, weil wir dann gucken müssen, wir haben ein Problem, das haben wir verstanden, welches dieser vielen Startups bietet denn eine passende Lösung. Aber wir gehen nicht mehr dahin und sagen, hey, wir haben was Tolles gesehen, das sieht total fancy aus, wollen wir das nicht machen, sondern dass wir gucken, wer hat welches Problem, und dann gezielt nach Startups suchen. Mhm.
Seid ihr jemals den Weg gegangen, was selber zu entwickeln? Da habt ihr wahrscheinlich gar nicht die Kapazitäten, auch nicht das Know-how dafür. Also seid ihr immer angewiesen auf Startups, beziehungsweise auch Wissenschaft beispielsweise, keine Ahnung, Fraunhofer, sowas in der Art? Oder gibt es auch mal die Überlegung, ey, wir können auch mal was selber intern entwickeln? Oder
so,
reicht
es?
Seid ihr dafür nicht aufgestellt?
So, als hätte ich dir vorher 10 Euro gegeben, dass du mir die Frage stellst. okay. Wir haben das tatsächlich mit selber entwickeln. Es funktioniert nicht immer, dass wir das komplett alleine machen, sondern dass wir auch beauftragen. Das ist, glaube ich, klar, weil unsere IT hat natürlich was anderes vor mit, wir ziehen alles in die Cloud und was da nicht alles irgendwie kommt. Wir haben, DAX hat ja ILO gemacht, entwickelt, 7 Jahre mit Fraunhofer. Wir haben das Gleiche jetzt. Wir haben da im Juli ein Launch-Event zu, wo wir irgendwie Externe einladen, um das mal fortzuführen. Wir sind noch nicht fertig, ist auch völlig klar. Aber da haben wir angefangen, damals, wir haben festgestellt, wir vermessen halt auf Umschlaglager noch per Hand. Wir brauchen das irgendwie automatisiert, und der Apache, den benutzt halt keiner, weil das dauert zu lange. Und haben ein Startup genommen, die bisher mit ihrer KI Kartoffeln für McDonald's vermessen haben und sagen konnten, unter diesem kleinen Berg Kartoffeln auf dem Fließband, so, dass, da ist Pommes oder da ist Kuhfutter oder Schweinefutter eher, Kuhfutter drauf. Und die haben ihre KI umgebaut, sodass wir durch so ein digitales Gate fahren können, und dann wird halt, ohne dass man abbremsen muss, das Volumen gemessen und gescannt und so weiter. Und wir sind jetzt in der Lage, also soweit, dass wir Forschungsgelder bekommen dafür, weil wir so doll neue Sachen machen, dass der Staat da Teile von dem Budget übernimmt. Von daher kann man schon sagen, wir entwickeln dolle selber. Sind wir dabei, jetzt fast fertig, einen digitalen Zwilling zu haben, der anders funktioniert als bei DAXA, der da deutlich günstiger ist. Halt eine Mittelstandslösung, ne? Der aber die gleichen Funktionen hat, Pi mal Daumen. Und da sind wir doll dabei, eigene Sachen zu machen. Und da haben wir inzwischen ein eigenes Entwicklungsteam, aber da musst du halt verschiedene Gates passieren, weil du kannst ja nicht von Anfang an sagen, hey, stell mir einen Entwickler ein, sondern zu sagen, okay, wir haben zuerst Partner. Und dann merken wir, das lohnt sich tatsächlich. Und da ist ein Benefit oder ein ROI oder was auch immer man gerade als KPI hat, ist dahinter. Und dann sind wir auch dazu in der Lage, dafür Leute anzustellen und nochmal ein extra Budget aufzumachen.
Okay, wir verstehen jetzt recht gut, dass ihr so eine Art Bindeglied seid zwischen Technologieanbietern, also Dienstleistern, Startups und eurer Welt sozusagen. Jetzt natürlich noch eine andere Seite der Medaille oder dieses Dreieck sozusagen, und zwar eure Kunden, also die Kunden von Zufall. Ja. Da lauert ja auch noch einiges an Potenzial, wenn man die noch mit reinbringt, weil die haben teilweise andere Probleme oder erwarten von euch noch ganz andere Dinge in der Zukunft beispielsweise. Sind da schon Schritte gegangen worden, um jetzt so eine Dreierbeziehung da einzugehen? Mhm. Sozusagen auch Partner von euch, sei es ein, keine Ahnung, diese E-Commerce-Unternehmen, von denen du gerade sprachst, oder Automobilbranche, wo ihr auch immer unterwegs seid, dass die auch noch mit am Tisch sitzen und Ideen und Innovationen mit vorantreiben?
ja und gleichzeitig irgendwie nein. Also da, wo das schon total gut geklappt hat, ist bei Zulieferern von uns, also als Beispiel arbeiten wir mit Krone relativ eng zusammen, gucken, wie können wir gemeinsam aus der Strategie lernen, haben von denen die smarte Wechselbrücke getestet und so weiter, um zu gucken, wie passt das in unseren digitalen Zwilling rein, dass wir Daten schon vorher kriegen. Kunden finde ich bisher schwer. Also wir haben jetzt angefangen, diesen Frühsommer, zwei Kunden von uns waren da, damit wir mal anfangen auszuloten, weil, ne, jetzt muss man völlig ehrlich sein, boah, wir sind ein Mittelständler auf einem hart umkämpften Logistikmarkt. Ja. Wir gewinnen bestimmt nicht durch den Preis. Also tut kein Mittelständler. Das heißt, wir gewinnen durch aktuell ganz viel, indem wir sehr menschlich und sehr nah sind. Frage ist, wie lange hat das noch einen Wert? Und ich würde gerne dahin kommen, als nächsten strategischen Schritt vom Lab zu sagen, wenn man Zufall kauft, kauft man nicht nur die Logistikdienstleistung, sondern auch die Möglichkeit, gemeinsam ein Stückchen voranzukommen. Und dann zu sagen, boah, wir würden voll gerne kleine Innovationsprojekte mit einem Kunden machen, um zu zeigen, dass wir mehr machen als nur das. Und das kann eine kleine Datentransparenz sein, das kann irgendwas mit nachhaltig sein, das kann irgendwas mit achtsam sein. Und da hatten wir zwei Kunden da und bisher waren die am meisten daran interessiert, wie wir Veränderungen gestalten, weil das halt gerade alle trifft wie Hulle und wir da eine sehr hohe Expertise haben, nicht nur auf dem Innovationsbereich, sondern halt auch auf diesem Veränderungsbereich. Und Innovationsbereich haben ganz viele von unseren Kunden, haben das halt schon, weil sie irgendwie Produkte machen und sowieso ja viel mehr als ein Dienstleister da drin gewöhnt sind, ihre Produkte weiterzuentwickeln. Als Logistiker entwickelt man Produkte gar nicht so oft weiter, wie man das macht, wenn man ein physisches Produkt hat. Und da tun wir uns gerade noch schwer und da würde ich gerne hinkommen. Da habe ich aber noch keinen guten Griff dran, wie man das gut machen kann. Was wir gerade total gerne teilen, ist, wie macht man eine gute Veränderung im Unternehmen? Und da sind sie dolle dabei. Das, da ist großes Interesse, aber das ist halt nicht ein Euro mehr pro Palette wert. Ne?
Du hast vorhin erwähnt, dass ihr pro Jahr ein gewisses Budget zur Verfügung gestellt bekommt und die Fachabteilung, mit denen ihr arbeitet, da sozusagen das gar nicht in deren P&L auftaucht und das ist ja alles super. Aber trotzdem müsst ihr ja irgendwie Metrics mit auf den Weg bekommen, ob das, was ihr macht, da irgendwie letztlich erfolgreich ist. Was sind Kennzahlen, mit denen ihr jährlich arbeitet, um nach Ende des Jahres zu sehen, war das, was wir in diesem Jahr gemacht haben, überhaupt erfolgreich?
Ich springe noch eins zurück. Die müssen das bezahlen. Also die bezahlen das per Umlage. Und das finde ich, das ist so ein Doppelherz drin. Ne? Am liebsten würde ich sagen, boah, das ist doch Zukunft und Zukunft muss die Gegenwart gar nicht so tragen. Auf der anderen Seite macht es halt etwas total Gutes, dass wir in einen Rechenschaftsbericht gehen. Also und zwar nicht, boah, wie viel hast du mir da an Umsatz mehr gebracht oder so, sondern so, hey, ich gebe dir in der Kontraktlogistik, ich gebe dir so und so viel Budget, Klammer auf, weil ich muss, sagt die Geschäftsführung auch, ne? Total, völlig klar. Aber was habe ich denn davon? Und von daher ist es nicht so, dass wir irgendwie so auf einer rosa Wolke schweben und alle sagen, ja, mach doch, was du willst, weil geht mich ja nichts an, sondern nee, Steffen, ich hätte schon gern gewusst, was du so tust. Nicht im Detail, aber zum Beispiel in Budgetgesprächen einmal im Jahr zu sagen, ich als Lab kriege das und das Geld, wir planen das und das zu tun. Und ich habe jetzt leider noch keinen Laden gefunden, so Zukunftswerkstatt oder so wie uns, die tolle KPIs hätte, wo man das klar drauf machen kann. Also ich gebe ein simples Beispiel. Wir haben eingeführt in der Organisation einen App-Selbstbaukasten, wo man Prozesse digital abbilden kann. Und konnte jeder auf der Halle seinen Prozess selber abbilden und musste halt nicht mehr. Also früher war es halt so, oh, ich habe irgendwie, keine Ahnung, ein kaputtes Stück Sammelgut gesehen, habe ein Foto mit einer Digitalkamera gemacht, bin an meinen Laptop, habe das dann an irgendeine E-Mail geschickt. So. Konnte ich ab jetzt irgendwie mit dem Handy machen, mache ein Foto, konnte gleich dazu schreiben, klack, klack, klack und dann ist automatisch per PDF an die richtige Abteilung gegangen. Wie willst du denn das messen, was da passiert ist, um zu sagen, hey, das war das Lab? Das funktioniert halt leider nicht. Das heißt, ich habe eine ganz lange Liste an faktischen Projekten, die wir gemacht haben und an Sachen, die so nebenbei passiert sind. Also durch unser Tun haben wir folgenden Kunden gewonnen. Wir haben jemanden aus dem Nachhaltigkeitsteam gewonnen, weil die Person das Zufall-Lab so toll fand. Oder wir haben die und die und die Projekte gemacht und die, ich weiß, wie viel die gekostet haben. Ich kann den Effekt halt nicht hundertprozentig sagen. Aber da beanspruche ich für mich, dass man halt wunderbar im Rest von Zufall sieht, was wir Tolles gemacht haben, weil es bei denen angekommen ist. Und ein paar Sachen sind natürlich auch nicht angekommen, ist auch total klar. Aber wenn ich alleine sage, boah, wie viele Leute benutzen denn diese App? Dann weiß ich, dass wir irgendwie aktiv 350 Prozesse haben von den Leuten, die dieses System benutzen. Und dann weiß ich nicht, wie viel Euro da dran hängt, aber ich weiß, dass es angekommen ist von dem, was wir getan haben.
Ja, vielleicht kannst du ein bisschen so ein paar Rapid-Fire-Beispiele geben. Auch gerade, du hast gerade gesagt, ein paar Dinge, die nicht funktioniert haben. Ich tauche auch gerne ein paar Dinge, ja, die ihr versucht habt. Klang am Anfang total plausibel. Alle waren dafür, hat letztlich nicht geklappt. Gerne ein paar Beispiele von Dingen, die nicht geklappt haben. Und dann gerne auch noch ein paar Dinge, die wir bisher noch nicht gesprochen haben, die aber erwähnenswert sind, weil sie irgendwie total cool sind.
Ich glaube, die meisten Sachen, die nicht geklappt haben, sind kulturseitig oder prozessseitig. Also ne, wenn wir gesagt haben, oh, wir wollen gerne den und den Workshop machen und da brauchen wir die Expertise von Fahrenden. Ja, krieg mal irgendwie einen Fahrenden, der sagt auch, ne, tut mir leid, ich muss halt fahren.
Muss man, ja.
Genau, ne? Oder Sachen, wo wir uns überlegt haben, die halt gar nicht auf die Realität treffen. Ich glaube, so ein tolles Beispiel, wo es nicht geklappt hat, war, wir haben ausprobiert, eine Reifenzähl-App mitzuentwickeln mit einem Startup und waren stolz wie Bolle. Hat keiner benutzt bisher. Also
eine Reifenzähl-App?
Genau, wo du halt einfach ne, machst ein Foto und dann zählt er dir die Reifen, wie viel da raufkommt und fertig. Wir machen Reifenlogistik. Aber das
bräuchte man bei so einem Gewinnspiel. Ich gibt's auch mal diese Gewinnspiele, weißt du, wo so ein Kasten steht und man muss raten,
wie viele
Ostereier da drin sind, um den Osterpreis
zu machen. Genau. Ja, und also. es gibt so Apps auf dem Handy, so Standarddinger, aber die könnten Reifen nicht zählen, weil du hast verschiedene Ebenen, so ne, rein von der 3D-Welt und sowas. Das hat zum Beispiel überhaupt nicht funktioniert. Wir haben mal probiert, unter Corona unsere Händler hier in Göttingen digital abzubilden und zu sagen, hey, habt ihr Bock, wir würden für euch die Logistik machen und wir machen euch so ein Portal und so weiter. Boah, von 500 Händlern hatten irgendwie am Ende 7 Bock. Mhm. So, ne? Also ich glaube, die Reihe an Sachen, wo wir mal probiert haben, ist relativ lang. Ganz oft, und das ist ja unser Job, dass wir nicht Geld mit vollen Händen ausschütten. Dafür arbeiten wir im iterativ agilen zu sagen, oh, das funktioniert nicht, lass mal gleich abbrechen. Das heißt, das ist ja schon ganz oft mit, ich komme mit einer Idee und in den ersten drei Gesprächen stellen wir schon fest, das ist keine gute Idee. Wir hatten was mit Lademitteln, was wir machen wollten. Da haben gleich alle Lademittelabteilungsleiter gesagt, ja Steffen, das ist voll nett, was du dir überlegt hast, das wird aber aus den und den Gründen nicht funktionieren. Deswegen gibt es halt nicht, und das ist gut so, diese Geschichten mit, oh, wir wollten was live schalten, es hat nicht geklappt, dann würden wir unseren Job gerade nicht gut machen. Es gibt aber ganz viele Sachen, die schon im Keim erstickt worden sind. Also als Beispiel, wir waren ganz früh in Kontakt mit Fernride, die LKW.
Ja.
Ne?
Ja.
Wir haben für uns festgestellt, boah, die machen einen Trailer. Wir haben 24 Stunden geguckt, bei uns an den Umschlaglägern gezählt, wie wir haben. Wir hatten irgendwie 350 Wechselbrücken und 17 Trailer. Dafür lohnt es sich nicht, das zu tun und mal auszuprobieren. Genauso hatten wir die Idee, das gleiche mit Gabelstaplerfahrenden.
Ja,
Wir haben bei uns keinen einzigen Prozess, wo der Gabelstaplerfahrende nicht zwischendurch den Gabelstapler verlassen muss, um irgendeinen Handgriff zu tun. Und schon funktioniert der Prozess nicht. Mhm. Und das merken wir ja Gott sei Dank früh, weil wir auf diesem Suppenteller rumlaufen.
Und das ist genau diese Diskrepanz, die ich immer wieder erlebe, zwischen den Dingen, die möglich sind, aber die dann in der Praxis doch nicht funktionieren, manchmal auch aus sehr gutem Grund, weil es einen sehr, sehr guten Grund gibt, der manchmal trivial klingt, wie beispielsweise, ja, der Gabelstapler muss auch mal absteigen, beispielsweise.
Genau.
Und dann funktioniert eine ganze Technologie nicht, die auf dem Papier, auf einer Präsentation echt hervorragend klingt, ne?
Genau.
Und wenn zum Thema Reality-Check nochmal zurück.
Genau. Und das mag ich an unserem Unternehmen so gerne. Also ich glaube, ich habe in meinen 5 Jahren, die ich jetzt da bin, 8 PowerPoints habe ich gemacht oder so, mehr nicht. Mhm. Also der Rest reicht mit Reden und tatsächlich mit lass uns irgendwie ein digitales Whiteboard nehmen und das vorstellen und darüber reden, aber nicht irgendwie Hochglanz und dann, das mache ich total gerne. Mhm. Du hast noch gefragt, Sachen, die cool geklappt haben.
Nochmal ganz schnell, bevor wir da einsteigen. Es ist aber auch diese Feedback-Loop zurück an die Fanrides dieser Welt beispielsweise, ist ja auch sinnvoll, ne? Und dann an die autonomen Gabelstaplerhersteller, die dann wissen, okay, das ist ein, okay, good case, good to know.
Genau.
Können wir mit einbauen in die Weiterentwicklung unserer Produkte, ne?
Ja. Ja, und das ist genau dieses Brückenbauen, das ist ja in beide Richtungen. Und das ist ja genauso, ey, wenn ihr das und das macht, dann meldet euch bitte wieder, weil dann wären wir bereit und könnten das irgendwie einsetzen. Mhm. Und das ist tatsächlich eine Sache, die wir ganz intensiv machen, ja.
Okay, jetzt zu den guten Beispielen, die funktionieren.
Gute Beispiele.
Du sehr, sehr stolz bist.
Ach, oh. ich bin total stolz zum Beispiel auf das Startup Logimate. Das habe ich vorhin erzählt für die Instagram-Influencer. Das ist ein Joint Venture mit einer Influencer-Marketing-Agentur. Da habe ich in meiner dritten Woche eine E-Mail bekommen. Die sind auch hier aus Göttingen, 80 Leute groß irgendwie und gar nicht so klein für die deutschen Verhältnisse.
Die Göttinger Influencer-Szene?
Nee.
Influencer-Agentur.
Also die Agentur, aber tatsächlich sind sie irgendwie eher deutschlandweit beziehungsweise ein bisschen Europa-Welt, weiß ich nicht genau, aber sitzen halt in Göttingen.
Ja.
Und die machen, wird vielleicht den meisten nicht sagen, aber machen irgendwie Mademoiselle Nicolette, René Schmock, Zarella, der war irgendwie auch im Fernsehen, also lauter solche Leute. Und die waren damals bei einem Logistiker, der seinen Laden zugemacht hat und gesagt, hey, das können wir doch eigentlich auch selber haben, habt ihr Bock? Und dann habe ich halt in meiner Unbedarftheit nach 3 Wochen gesagt, ja klar, machen wir das. Ich habe hier 5 leere Hallen, los geht's. Und haben dann ganz schnell ein Unternehmen hochgezogen Und für mich war das besonders, also einer der besondersten Tage da war, wir haben an einem Tag gleichzeitig die ersten 2000 Zarella-Kochboxen gepackt, hatten drei Leute zum Probearbeiten da, haben gemessen, ob unser Preissystem funktioniert, weil wir Zeit genommen haben, Marketingmaterial gedreht und sind am Ende von dem Tag zum Notar gegangen, um das Unternehmen zu gründen. Und das war irgendwie alles ein Tag. Das war schon total besonders. Mhm. Und was wir da Cooles geschafft haben, ist, da funktioniert Nachhaltigkeit halt nicht, weil das ist harter Konsum, der irgendwie bei Instagram und TikTok verkauft wird. Wir schaffen es aber durch die sehr individuelle Leistung, fairere Löhne zu bezahlen. Wir schaffen es. Wir haben eine Frauenquote von über 90% auf der Halle. Mhm. Wir haben Female Leadership, das heißt, die Hallenleitung ist weiblich und das merkst du total, wie das Gefühl und wie der Umgang auf der Halle ist. Und da zu supporten, da zu gucken. Wir haben jetzt angefangen, mit den Göttinger Werkstätten zu arbeiten, weil wir gern Inklusion auf der Halle hätten und haben jetzt die ersten Sachen bei denen, damit die in deren Umgebung gucken können, wer passt denn am besten in diese Art von Arbeit rein, damit die Person dann zu uns kommen kann. Das finde ich total cool. Da bin ich richtig stolz auf uns, dass wir sowas Cooles machen. Mhm. Vom digitalen Zwilling habe ich schon ein bisschen erzählt, da gehe ich gar nicht tiefer drauf ein. Ich finde ganz toll, dass wir gerade auf der Halle tatsächlich diese Körperbelastungstests machen und uns Prozesse angucken und zu schauen, wie doll belastet das denn auf Menschen? Und da passieren so Sachen, die, ich weiß nicht, ob das alle bei uns wussten, aber wenn man so eine Dämpfungseinlage in den Schuh reinlegt und dann auf einer Dämpfungsmatte steht, hebt sich der Effekt auf. Dann ist es so, als würdest du auf blankem Beton stehen. Das wusste ich nicht so, ne? Und da jetzt anzufangen und zu sagen, okay, an welchen Stellen haben wir das denn? Welche Gabelstapler sind möglichst rückenschonend? Können wir unter den Standorten von den verschiedenen Prozessen lernen, wenn wir Leitern entladen, welcher Prozess da am besten für die Mitarbeitenden ist? Um da tatsächlich was zu machen, was für die eine Relevanz hat. Das finde ich total beeindruckend. Wir haben alle zwei Jahre einen Tag, wo wir alle KollegInnen einladen, vorbeizukommen und sich anzuschauen, woran arbeitet Zufall gerade an Neuigkeiten. Da haben wir irgendwie knappe 20 Stände hier auf der Halle, wo angefangen wird vom Salesforce Rollout über neue Scanner bis hin zu verrückten KI-Sachen, gezeigt wird, woran irgendwie wir arbeiten. Wir haben Podiumsdiskussionen, wir haben Workshops, wir haben eine geile Atmosphäre, es gibt tolles Essen, es ist irgendwie super Laune. Mhm. Das zu machen, die 2200 Leute, die bei uns pro Jahr gerade sind und an ihren Themen arbeiten und hierher kommen und das Zufall-Lab als Rückzugsort sehen, um sich mit für sie total relevant, manchmal auch echt schmerzhaften Dingen zu beschäftigen und dann zu sagen, hey, wir brauchen Hilfe, könnt ihr mit uns mal durch folgendes Thema durchgehen? Gut, rücken das anders aus, ist auch klar. Ja. Aber da fühle ich mich und wir uns als Zufall-Lab in der letzten Zeit unheimlich wirksam und unheimlich gut und sehen, dass es einen Effekt hat und nicht nur ein, wir fühlen uns toll, aber der Rest nicht, sondern dass es einen richtig, richtig guten Impact hat.
Super spannend. Jetzt gibt es viele, viele Leute, Zuhörer und Zuhörerinnen aus dem Startup-Umfeld, die wahrscheinlich ganz gerne mal mit euch sprechen würden, die jetzt inspiriert sind und sagen, Mensch, ey, cool.
Da können wir Umsatz
machen. Cool, da kann ich mich total mit, ja, genau, darum geht es letztlich auch. Und die sind vor allem auch darauf angewiesen, das, was sie entwickeln, einmal in der Realität zu testen.
Ja.
Beispielsweise bei Zufall, auch bei anderen. So. Was ist der ideale Weg, mit euch da ins Gespräch zu kommen, in Kontakt zu kommen? Gibt es einen formellen Prozess? Ist es eher so ad hoc? Wie würdest du vorgehen, wenn jetzt hier Interessierte zuhören und sagen, ey, würden wir gerne mal, mit Steffen würden wir ganz gerne mal ins Gespräch kommen, zu gucken, was da geht. Ja.
Wieder ein Sprung zurück. Ich glaube, es geht halt immer um Kohle verdienen. Ne? Also auch bei dem, was wir ja machen, geht es darum, dass wir in 100 Jahren immer noch Kohle verdienen. Ich glaube, das darf man dabei nicht vergessen. Und ich glaube immer, man darf halt bei dem ganzen Thema nicht vergessen, boah, wir sind ein Unternehmen und ein Unternehmen ist dafür gegründet, nicht nett zu Menschen zu sein, sondern Geld zu verdienen und in 100 Jahren noch zu leben.
Ja. Das gilt für Startups. Bei aller Achtsamkeit ist das immer noch wichtig.
Genau. Ja, genau. Ne? Aber das in Einklang zu bringen, ist ja das Spannende. So, und bei den Startups, die simpelste Idee ist, schreibt eine E-Mail an steffen.obermann@zufall.de. Ist so das der simpelste Weg, wenn ihr das Gefühl habt, so ohne meine Idee kommt das Zufall-Lab überhaupt nicht weit. Ansonsten für die gerade Bock haben zu gründen, die in den Kinderschuhen stecken oder so, was sich total empfiehlt. Es gibt eine sogenannte DE-Hub-Initiative vom Bundeswirtschaftsministerium. Gibt es in Deutschland über 20 Hubs mit verschiedenen Themenschwerpunkten. Es gibt in Dortmund und in Hamburg gibt es eins für Logistik.
Ja, sind bekannt, dürfen unsere Zuhörer bekannt sein. Ja.
Ich hoffe, jeder weiß das. Und da anzudocken und zu sagen, hier, ich möchte mal unsere Idee pitchen, weil als Steffen maße mir ja nicht an, alle Startups zu kennen und danach googeln funktioniert auch nicht. Das heißt, ich gehe, wenn ich ein Problem habe, zuerst an meine Partner in den Hubs und sage, wir haben folgendes Problem, habt ihr eine Idee für ein Startup, das uns helfen kann? Mhm. Und dann wissen die meistens noch, also logischerweise ist deren Job viel besser Bescheid als ich. Und in diese Netzwerke reinzugehen, ist, glaube ich, das Schlauste, weil da haben wir tatsächlich Brückenbauer, deren 100% des Tages darin besteht, diesen Match hinzubekommen. Und Zufall ist ja nicht das einzige Logistikunternehmen, was sagt, boah, Beta-Test, ja, voll gerne. Lass uns das mal ausprobieren. Tun wir, ne? Also Aufruf gerne, sagt irgendwie Bescheid.
Vor allem ist auch die menschliche Ebene so wichtig, ne? Es mag ja sein, dass du eine Technologie total toll findest oder irgendwie super spannend, aber die Gründer sind irgendwie arrogant oder abgehoben oder wie auch immer. Da muss ja irgendwie auch eine Chemie da sein, um irgendwie
was. Ja, oder die finden uns arrogant oder
genau, abgehoben. Genau,
also
genau.
Das muss ja irgendwie passen. Genau. Ne? Genau. Da muss ganz viel menschlich passen, auch bei den Startups, in die wir investieren. Hat ganz viel mit der Persönlichkeit der Gründer zu tun und Gründerinnen. Ich glaube, es ist halt für ganz viele Startups schwierig, wenn sie nicht so einen klaren Andockpunkt, so wie eine Anhängerkupplung irgendwie beim Trailer haben, wo sie andocken können, weil an wen wende ich mich? Wende ich mich an HR, ans Prozessmanagement, an den CEO? Also wohin gehe ich bei einem Unternehmen, wenn ich nicht einen Ort habe, der für Neues da ist? Mhm. Weil ein Organigramm an sich ist ja immer nur fürs Aktuelle oder die Vergangenheit gebaut. Also niemand hat ja ein Team auf Vorrat rumsitzen, weil irgendein neues Thema um die Ecke kommen könnte. Und dafür einen Ort zu haben, wie das Zufall-Lab, das sich mit der Zukunft beschäftigt und das sortiert und erstmal das Thema aufnimmt, auch wenn es im Organigramm noch gar keinen Platz hat und wir dann feststellen, ach guck mal, sowas wie ist total relevant, das Unternehmen merkt das und wir fangen dann an, diese Kenntnis, die wir im Lab haben, in eine feste Abteilung zu überführen. Nicht die Menschen in der Regel, aber zu sagen, boah, da brauchen wir Menschen. Ne? Also als Beispiel, wir haben irgendwie die City-Logistik gegründet, die jetzt unser Startup oder unser Intrapreneur geht in Pickshare wieder rein, in ein Unternehmen, in dem wir investiert sind, die City-Logistik machen, aber die Kompetenz zu sagen, oh, die bauen wir jetzt bei uns auf, total relevant und so geht es an verschiedenen Stellen. Mhm. Da ist so ein Andockpunkt für Startups halt unerlässlich.
Mega, mega spannend. Ich lasse auf jeden Fall einen Link in den Shownotes zu deinen Kontaktinformationen, wie man mit dir ins Gespräch kommen will. Bin gespannt,
wer sich alles so meldet.
Bei LinkedIn geht es auch,
oder bei LinkedIn,
wenn ihr ungern E-Mails schreibt. Genau. Ja, genau. Okay, dann lassen wir einen Link zu deinem LinkedIn-Profil. Steffen, vielen, vielen Dank für das interessante Gespräch. Sehr, sehr kurzweilig. Die Zeit ist verflogen.
Wir sind gut dabei.
Wir sind gut dabei. Das ist immer ein gutes Zeichen, wenn die Zeit verfliegt.
Ich freue mich, dass ich da sein durfte.
Vielen, vielen Dank fürs Dabeisein. Ich habe das Gefühl, dass wir nochmal in der Zukunft wieder sprechen. Ich werde auf jeden Fall ein Auge auf euch halten. Steffen, mach's gut und bis zum nächsten Mal.
Tschüss. So, das war der BVL-Podcast mit Steffen Obermann. Ich hoffe, euch hat's gefallen und ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Denkt dran, den BVL-Podcast zu abonnieren, damit ihr keine der kommenden Folgen verpasst. Für heute sage ich Tschüss und auf Wiederhören. Bis zum nächsten Mal. Euer Boris Felgendreher.